Heute wird in unserem Gottesdienst wieder der Jugendchor singen. Wir freuen uns über die jungen Menschen, die uns in ihrer Art etwas davon singen, was sie im Glauben erfahren und erleben. Wir haben auch in diesem Gottesdienst die Feier des Abendmahls, weil wir es nicht mehr angehängt feiern können durch die beiden Gottesdienste, die aufeinander folgen. Und dies kann eine Gabe sein, dass heute Morgen uns Jesus erneut bestätigt, dass er sie ganz persönlich trägt, dass er sie einlädt. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir wollen miteinander singen vom Lied Liebster Jesu. Wir sind hier 127, wir singen alle Verse. Wir wollen vor Gott, unserem Herrn, bekennen, dass wir gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Werken. Und wir wollen jetzt in der Stille vor ihn bringen, was jeden von uns besonders beschwert. Wir beten in der Stille. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Euch geschehe, wie ihr glaubt, der allmächtige Gott hat sich euer erbarmt. Und durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünden. Und weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander in seinem Namen die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wir hören den Jugendchor. der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock. Wir sind die Reben, erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir in dir sind. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Wir hören noch einmal einen Jugendchor. Darum halten wir Abendmahl, um dies einander zuzusprechen. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen Und dies gilt, weil Jesus für uns starb. Wir feiern das Abendmahl so, dass wir Brot und Kelch durch die Reihen geben. Und darum machen wir das so, dass wir beim Weitergeben des Kelches dem neben uns ein Wort sagen, dass das auch nicht nur ein äußeres Trinken bleibt, dass wir ihm sagen, die Liebe Jesu trägt auch dich. Die Gnade Gottes lässt dich nicht los. Irgendein Wort, das ihnen wichtig ist, dass wir einander helfen, mit diesem kleinen Priesterdienst aneinander zum Glauben an Jesus. Beim Kelch wollen wir dies tun. Die, die noch nicht konfirmiert sind, bitten wir, Brot und Kelch an sich vorbeigehen zu lassen. Wir wollen uns erheben und dem Herrn danken, indem wir gemeinsam den Anfang des 103. Psalms beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir wollen die Gelegenheit benutzen, wenn unsere jungen Leute da sind, auch ein neues Lied in unseren Gottesdienst mit hineinzunehmen. Vom Liedplatz singen wir nun immer auf Gott zu vertrauen. Platz. Unser Predigtext steht im Galaterbrief, Kapitel 2. Jetzt nehmen Sie die ausgelegten Bibeln zur Hand und ich hoffe, dass Sie auch eigene Bibeln mitgebracht haben. Galater 2 von Vers 16 ab. Es gibt ja auch Dinge im Glauben, die man nicht so schnell versteht. Da muss man gründlich mitlesen und mitdenken. Seite 198 ist es in den ausgelegten Bibeln. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch die Werke des Gesetzes vor Gott nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir durch den Glauben an Christus gerecht werden und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Wenn aber wir, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, selbst als Sünder dastehen, ist dann Christus nicht ein Diener der Sünde? Nein. Wenn ich nämlich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Solange ich aber in diesem Leib lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus vergeblich gestorben. Herr Jesus, du musst uns jetzt einen Durchblick schenken. Amen. Zu dem Grafen Zinzendorf kamen einmal ein paar junge Männer und fragten ihn, was sollen wir denn tun? Die waren voll sprühender Aktivität und warteten, dass ihnen Zinzendorf eine Aufgabe zuweist. Wissen Sie, was er ihnen geantwortet hat? Seid des Heilands fröhliche Leute. Wenn Sie nur mit Ihrem Leben das fertig bringen, ein fröhliches Christenleben zu haben. Jetzt habe ich das ein bisschen untergeteilt, damit wir die schwierigen und uns ungewohnten Worte auch verstehen. Meine erste Frage: Warum sind dann so viele Christen verkrampft? Das hat doch Sie auch schon abgestoßen. Man hat Leute kennengelernt, man hat gemeint, die wären wie eingeschnürt. Und alle, die nicht glauben können, denken dann manchmal, Gott sei Dank, bin ich kein Christ. So wie die will ich nicht sein. Die sind so verknöchert und erstarrt, so leblos, so verkrampft. Darum hat sich Paulus immer so dagegen gewehrt, gegen das, was er immer wieder mit Gesetz beschreibt. Damals waren in die jungen Gemeinden Leute eingebrochen und haben den Christen dort erzählt und gesagt, wenn ihr richtige Christen sein wollt, dann muss euer Alltag auch noch mehr nach Jesus aussehen. Und es gibt ein bewährtes Rezept, das ihr nehmen könnt. Nehmt die ganzen Ordnungen, die das jüdische Volk in seinem alttestamentlichen Gottesdienst gehabt hat. Nehmt die Bräuche der Reinigung der Hände und der Speisegebote. Nehmt die ganzen Ordnungen und dann wird euer Leben noch mehr von Gottes Heiligkeit durchdrängt. Macht euch die Quasten an die Kleider hin, damit ihr immer an Gott erinnert werdet. Und ich frage mich manchmal, sollte man heute nicht gegen die Entwertung des Sonntags wieder die alten Sabbatgesetze betonen, dass man am Sonntag nicht die größten Autotouren machen soll, sondern sich bescheiden kann mit einem kurzen Weg? Wären so Ordnungen heute nicht für die Christen hilfreich? Und der Paulus hat hier gestritten. Das überrascht sie, dass in der ersten Christenheit gestritten wurde. Aber das geht in unserem Glauben nicht anders, weil da immer wieder Dinge hineingezogen werden, die nicht hineingehören. Und da kommen immer wieder Leute und die wollen etwas uns auflegen, was nicht dazugehört. Und darum hat Paulus selbst mit dem ehrwürdigen Apostel Petrus gerungen. Und er hat gesagt, leider hat das Petrus nicht eindeutig selbst gelebt in den Gemeinden, in denen er hinkam. Wir sollten so deutlich den Menschen sagen, dass wir nicht durch Ordnungen selig werden. Und jetzt muss ich das erklären, um was es im Hintergrund geht. Unser Leben ist gefangen in die Bindungen der Sünde. Und dann verstehen Sie erst das, was Paulus sagt. Wir haben ja in unserer Welt große Menschen, die wir bewundern können. Die sind Wohltäter der Menschheit, die sind uns in ihren edlen Handlungen Vorbild. Aber Paulus sagt, auch die großen Menschen, zu denen wir bewundernd aufsehen, auch die werden nicht gerecht vor Gott. Auch die können ihr Leben vor Gott nicht vollkommen leben. Eine kleine Versuchung und sie sind niedergestreckt wie die anderen. Urplötzlich bricht auch in ihr Leben die Sünde ein. Es geht also um die Frage, wie kann ich mein Leben frei machen von den Bindungen der dunklen Macht des Bösen? Und da haben sich viele Christen so verkrampft, jetzt können sie die doch so gut verstehen. Die haben sich verkrampft gegen den Einfluss des Bösen in ihrem Leben, dass kein Streit gibt in ihrer Familie, dass Friede herrsche, dass sie selbst reine Gedanken haben, dass sie ganz verklemmt durch die Welt laufen. Paulus sagt, du kannst das nicht tun, indem du dir selber Ordnungen auferlegst. Zweiter Punkt. Kennst du die Kraft Jesu? Was hat denn Paulus gegenübergestellt gegen die eigenen Ordnungen der Frömmigkeit, gegen die er radikal war? Den Glauben an Jesus. In unseren Kirchen wird ja manchmal gesagt, er hätte den Glauben gegenübergestellt, nicht den Glauben allein. Der Glaube allein rettet dich nicht, der Glaube an Jesus. Der Glaube ist nur ein Instrument, das ist nur deine Hand, die Jesus fasst. Aber der Paulus sagt, wie war denn das, als ihr einst das erste Mal von Jesus gehört habt? Er erinnert die Gemeinde an ihren Anfang. Und ich möchte Sie bitten, jetzt merken Sie vielleicht, dass es da heute um Fragen geht, die uns so scheiden voneinander wie damals auch die ersten Christen. Dass darüber vielleicht sogar Streit entstehen kann. Denn wir müssen hier nach den Spuren der Bibel leben. Damals, als wir Christen wurden, da haben wir entdeckt, mein Leben ist so verkehrt und falsch. Wie haben wir es gerade im Abendmahl bekannt? Jesus Christus, der für meine Sünden starb, der rettet mich. Und ich darf vor Gott treten, weil Jesus meine Schuldenlast durchstreicht. Jetzt nimmt er sie vollkommen hinweg. Ich darf zu Jesus kommen. Und Jesus ist so stark und so mächtig und in seiner Liebe so groß, dass er keinen Menschen hinausstößt. Damals, als diese Leute in Galatien zum ersten Mal von Jesus hörten, da ging es so wie bei uns, das sind Freudentage, da haben wir die Freude entdeckt. Ach, Gott hat mich lieb. Das Alte ist weggetan und ich darf wissen, dass Gott mich trägt in seiner Güte und Geduld. Ich bin gerecht, selbst wenn die anderen mit Fingern auf mich zeigen und sagen, du, sagen wir, Gott hat mich dennoch lieb. Und alle meine Schuld hat er weggenommen. Ich freue mich, dass ich Jesus gehören darf. Dritter Punkt. Aber wenn dann die Sünde wieder durchbricht, das war der fröhliche Anfang und der wiederholt sich jetzt bei jedem Menschen, der zum Glauben kommt. Er ist voll der Freude an Jesus. Und dann merken wir, dass wir, solange wir in dieser Welt leben, immer noch mit dem Teufel zu kämpfen haben. Und er hat ein Einfallstor in unserem Leben. Er kommt und da gibt es so viele Schwachstellen, an denen er uns packen kann. Und dann fallen wir immer wieder in tiefe Sünde. Und das ist der Grund, warum so viele Christen verkrampft werden. Mein Freund Hans Brandenburg hat gesagt, das sind die Kinderkrankheiten des Glaubens. So wie so jedes Kind mal so ein paar Kinderkrankheiten durchmacht, so macht fast jeder Christ, kaum ist er zum Glauben gekommen, ihr jungen Leute, macht er diese Kinderkrankheit durch, dass er nun meint, er könne die Schwachstellen seines Lebens besiegen, indem er sich ganz strengen Ordnungen unterwirft. Ist ja alles gut gemeint. Es ist ja lieb gedacht. Manchmal wollten wir so jungbekehrte Christen am liebsten unserer Kontrolle unterziehen und sagen, Tag und Nacht, ich passe auf dich auf, damit du dich nicht mehr zurückfällst in die alten Sünden. Ist ja notvoll. Da erlebt einer, der an den Alkohol gekettet war, durch ein Wunder Jesu die völlige Befreiung. Und nach einem Dreivierteljahr fällt er wieder zurück. Dass die Sünde uns wieder so packen kann und wir so schwach sind. Und wir haben ja erlebt, wie Dinge in unserem Leben gar keine Rolle mehr spielen. Böse Gedanken, die wir besiegt hatten. Und dann kommt das wieder. Dass der Teufel so viel Macht haben kann, solange wir in der Welt leben, das macht uns Kummer. Und nun will man das mit Ordnungen. Und Paulus sagt, da hat sich besonders angeboten, das jüdische Gesetz zu nehmen. Wir können uns auch andere Hilfsmittel zur Hand nehmen. Und Paulus sagt, bleiben lassen. Nämlich, du kannst mit deiner Anstrengung das gar nicht machen. Je mehr sie sich verbeißen und verkrampfen, und das ist die Freudlosigkeit so vieler Christen, je mehr sie sich verbeißen und verkrampfen und gegen ihr böses Wesen angehen wollen und sagen, ich möchte mich jetzt ändern, kriegen sie das gar nicht hin. Und was bietet Paulus dagegen an? Er sagt, nicht, wir werden doch nicht gerecht, wir werden doch nicht neue Menschen, wir werden doch nicht neue Persönlichkeiten, indem wir uns Ordnungen unterwerfen, indem wir uns verkrampfen, sondern allein durch den Glauben an Jesus. Jesus war in der Stunde deiner Bekehrung oder ist heute in der Stunde deiner Bekehrung der mächtige Heiland, der dich herausreißt aus allen Bindungen. Und er ist auch der wunderbare Schöpfer eines neuen Lebens. Er hat die Verheißung gegeben, ich will meinen Geist in euch geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Er will sie umändern. Er will ihnen eine ganz neue Art geben. Er will sie reinmachen durch und durch. Er will ihre Herzensgedanken, ihre Fantasie verändern. Jesus will in ihrem Leben wohnen. Und wie können sie das erreichen? Gott benutzt als Mittel etwas, auf das wir nie stolz sein können. Glauben ist ja nur das vertrauende Annehmen. Das kann jedes Kind. Ein Kind kann sogar das Glauben noch besser. Das Vertrauen schon aus einer Bindung an den Eltern. Dieses vertrauende Hingeben an Jesus. Wie werde ich jetzt mit meinen Schwachstellen im Leben fertig, indem ich Jesus vertraue? Ihm allein. Und dann hat Paulus gerungen und hat gesagt, jetzt führ doch nicht wieder die alten Ordnungen ein. Sondern lebt aus der Freude an Jesus. Vierter Punkt. Jetzt ist mein Leben voll von sprühender Aktivität. Sie haben sicher schon über dieses Kapitel in der Bibel und über diesen ganzen Gedankengang viel Predigten gehört. Und das ist immer wieder erschütternd, dass die Prediger sagen, es kommt gar nicht so auf die Werke an. Stimmt das eigentlich? Es kommt doch drauf an, wie wir leben. Und das gibt so eine komische Unsicherheit im Denken der Leute, es kommt doch drauf an, dass ich recht lebe. Ich muss doch auch nach dem Willen Gottes leben. Ich will mich doch heute in der modernen Welt bewähren als ein Mensch, der auf Gott vertraut. Kommt es doch auf die Werke drauf an? Heute sagt man oft und beruft sich auf diese Stellen des Paulus, es käme nicht auf die Leistung an. Und dann hat man gleich einen modernen Anknüpfungspunkt und redet von der modernen Leistungsgesellschaft. Ist doch ein Unsinn. In unserer Welt kommt es auf Leistung an. Sie wollen doch im Leben auch was leisten. Ich möchte nicht nur unnütz leben. Und wir Christen wollen, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Und ich möchte auch mit meinem Leben etwas wirken für Gott. Es geht nicht um die Frage, ob Werke, ob Leistung, sondern aus welcher Kraft machen Sie denn das? Wo haben Sie denn diese Energiereserven, aus denen heraus Sie lieben können? Sie merken ja manchmal, wenn Ihre Nerven abgespannt sind, dass Sie gar keine Kraft zum Lieben haben. Da können Sie 6-mal das Gebot hören, liebe deinen Nächsten, Sie haben nicht die Kraft dazu. Er geht Ihnen auf den Wecker. Und da spricht Paulus von der wunderbaren Umwandlung. Da, wo einer Jesus glaubt. Und die Glaubensverbindung zu Jesus, das bleibt die einzige Energiequelle ihres Lebens, die von Verheißung ist. Da auf einmal Christus lebt in mir, Ich verfüge über seine Macht, dass man das so sagen darf. Können Sie das von Ihrem Leben so sagen, dass das eins wird? Jesus lebt in mir. Wenn ich rede, wirkt Jesus die Worte durch mich. Das habe ich gar nicht. Dann geben Sie sich doch im Glauben Jesus so hin, dass er in Ihnen wirken kann. Dass Ihr Familienleben, und ich will es immer wieder ganz praktisch da sagen, wo es anfängt, Ihr Eheleben, Ihre Jugendkraft, Jesus gegeben wird, dass er darin wirken kann. Unsere Aufgaben, in denen wir stehen und in denen wir Verpflichtungen haben, die Gespräche am Tisch heute Mittag, Jesus lebt in mir. Glauben Sie das wirklich? Sonst hätten doch solche Leute wie Paulus nie solche großen Taten vollbracht. Das sind verborgene Weisen, wie Jesus wirken kann. Und das will er bei Ihnen tun. Sie schaffen das nicht, indem Sie sich verkrampfen, sondern indem Sie als des Heilands fröhliche Leute leben. Paulus sagt, wir wollen doch nicht wieder die alten Ordnungen einrichten, die uns einengen. Wir wollen aus der Fülle Jesu leben. Und dann sprießt es aus unserem Leben heraus voll Aktivität und Werke. Und Werke. Und Taten die Fülle. Ich hoffe, dass Ihr Leben reich ist an vielen guten Werken, die Jesus in Ihnen vollbringt und wirkt. Dass alle Ihre Werke davon geprägt sind. Solange ich in diesem Leib lebe, in diesem Leib, der uns so Kummer macht, unserem schwachen Leib, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Was ist Glaube? Dieses Ausstrecken der Hände zu Jesus. Bei jedem Schritt, Jesus, du musst in mir wirken. Liebe Schwestern und Brüder, ich kann ohne Jesus nicht leben. Ich kann ohne Jesus mein Leben nicht meistern. Ich kann ohne Jesus die Sünde nicht besiegen. Ich kann ohne Jesus nicht Taten vollbringen, die von Bedeutung sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Hände ausstrecken, dass sie ihre stille Zeit am Morgen haben, dass sie beten können und rufen können und im Glauben an Jesus bleiben den Tag über, selbst wenn sie mittendrin sind in den Geschäften des Alltags. Dann sagt doch, was ich lebe im Fleisch, da meint ja Paulus mit Fleisch immer den versuchlichen, irdischen Menschen mit unserer schwachen Psyche, mit unserer geringen Nervenkraft und mit all den erbärmlichen Niederlagen, die wir haben. Das lebe ich jetzt Gott zur Ehre. Ich bringe meinen Leib dar als Gottesdienst, dass Gott etwas daraus wirkt. Weil Jesus in mir Raum greift und mich zum Leben benutzt. Das Fünfte, nichts mehr ohne ihn. Ich habe es versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich werf doch die Gnade Gottes nicht weg. Und Paulus hat gesagt, das sieht so fromm aus bei euch, wenn ihr euch so anstrengt. Und manche sagen ganz bezaubert, du, was der fastet. Und wie der heilig lebt, bezaubert sie es auch. Mich bezaubert nur noch, wenn einer fröhlich im Glauben lebt. Die anderen werfen die Gnade Gottes weg. Die reden sehr viel von ihrem eifrigen Streben und wie sie Tag und Nacht an Gott denken. Ist gar nicht nötig. Wenn sie nur im Glauben in der Verbindung mit Jesus fröhlich stehen, sie leben von der Begnadigung, die ihnen geschenkt wurde. Und dann warnt Paulus und sagt, werf die nicht weg. Wenn du meinst, du könntest ohne Jesus, ja, ohne Jesus geht's doch. Dann wird das bedeuten, dass du ihn gar nicht brauchst. Darf ich Ihnen ein Beispiel sagen? Da ertrinkt einer im Fluss. Und ein Mann, der vorbeikommt, springt als Retter ihm nach. Und unter Einsatz seines Lebens kämpft er sich zum Ertrinkenden vor und dann lächelt er bloß und sagt, ha, 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 ich wäre auch selber rausgekommen. Sagt, so macht ihr es doch tagtäglich. Ihr seid stolz auf eure Frömmigkeit, wo ihr Jesus nicht bemüht. Paulus sagt, ich kann doch ohne Jesus nichts mehr. Jeden Schritt meines Lebens will ich mit Jesus leben. Und ich sage das wieder in dieser Schärfe, weil man heute so sagt, als ob das nur eine Frömmigkeitsrichtung wäre. Können Sie ohne Jesus leben? Können Sie in der Öffentlichkeit wirken, Ihre Aufgaben Ihres Lebens wahrnehmen ohne Jesus? Ich nicht. Ohne seine Gnade. Ich bin jeden Tag überwältigt, wie er mich sündigen Menschen lieb hat. Und dass er immer wieder alles Dunkle meines Lebens auslöscht, wie es ihnen schon vorher im Abendmahl zugesagt wurde. Und bei ihnen Wohnung sucht, Bleiben Sie an dem fröhlichen Anfang Ihres Glaubens stehen bis zum Sterben, bis Sie einst Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Erbarmung ist uns widerfahren, das macht uns fröhlich. Und was uns rettet, ist diese unbegreifliche Vergebung Gottes in Jesus, der so groß ist, dass er uns nachgeht bis heute. Werfen Sie doch die Gnade nie weg, nicht einen einzigen Augenblick, nichts ohne ihn. Amen. Mir ist Erbarmung widerfahren, 277, die Verse 1, 3 und 4. Herr Jesus, dir sei Dank, keiner ist zu schlecht, keiner ist zu weit von dir weg, keiner zu gottlos, als dass du jetzt ihm nicht deine Gnade schenkst. Vergib uns, Herr, dass wir oft so stolze Leute sind, dass wir in eigener Frömmigkeit vor dir etwas aufbauen wollen, was doch gar nichts erreichen kann, eine vollkommene Gerechtigkeit. Zerbrich uns diese Selbstgerechtigkeit immer wieder. Unser erstarrtes, frommes Gehäuse, in dem wir leben. Und mach uns dann deine Gnade groß. Und vergib uns, wo wir dies nicht weitersagen. Unter so viele verzweifelte und mutlose Leute, die um uns her leben. Gib doch, dass viele Menschen dies jetzt verstehen und deine Hand fassen und von dir zu neuem Leben erweckt werden. Bringe du das Neue in uns hervor, dieses sprühende Leben der Aktivität, vieler Taten. Die Welt wartet darauf, auf Liebe und Freundlichkeit durch uns. Herr, wir wollen, dass die Quelle überfließend strömt, aus dem Glauben an dich. Und so bringen wir dir jetzt auch die Aufgaben, die wir wieder hineingehen, die Bezüge, in die du uns hineingestellt hast, wo wir uns bewähren, an unserem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, unter den Menschen, die uns begegnen und in unserem Volk und in unserer heillosen Welt. Wirke du durch uns Segenstaten. Wir bringen dir all die Aufgaben, die wir haben. Wir können es nicht tun, wenn du uns nicht erfüllst mit deiner Gegenwart. Wenn deine Gnade nicht ganz unerwartet uns überschüttet mit Beistand und mit Ausrüstung. Und wir bringen dir jetzt auch die, die nicht unter uns sein können. Die Kranken, die seelisch Belasteten und auch die Menschen, die gescheitert sind am Leben. Lass sie doch dein Wort hören. Die Menschen, die im Gefängnis leben und die keine Hoffnung mehr haben, dass ihr Leben sich wenden kann. Gib doch, dass sie es erfahren, dass du alles neu machst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können stehen bleiben. Ich will Sie nur noch erinnern an unseren Notizenzettel, den wir haben. Den brauchen Sie jetzt mit unseren Gottesdienstübersichten. Der liegt hinten aus. Wir fangen am Dienstag an im Bibeltraining mit der Auslegung der Bergpredigt. Unser Opfer heute ist für die Arbeit, die wir patenschaftlich unterstützen, mit Sisa Molebazzi, der beim Gemeindetag da war, diese Jugendarbeit Youth Alive in Soweto. Wir unterstützen dort die Anstellung einheimischer Mitarbeit, dass in diesem Ghetto des Hasses und der Rache und der Verbitterung von Jesu Liebe gesprochen wird. Ihre Gaben sind ausschließlich dafür bestimmt, dass Bibelclubs unter jungen Menschen gegründet werden und sie die Botschaft hören, wie Jesus Leben verändert. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Hans Müller-Welt, Maschinenbauingenieur, 47 Jahre alt, Sonnenbergstraße 23. Wir hörten im Grab das Konfirmationswort von Hans Müller-Welt: Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.